Herzlich willkommen zum Podcast der City Church Würzburg. Als City Church wollen wir Menschen mit dem liebenden Gott in Verbindung bringen, damit sich die Welt verändert.
Für alle die diese Predigt zeitversetzt im Internet sehen, also irgendwann später mal, oder auch den Podcast hören, und bei euch ist gerade nicht heute, also heute ist Pfingsten 2025, und wenn du kein Bild vor Augen hast, dann ist vielleicht für dich noch gut zu wissen, die Menschen hier sitzen anders als sonst in einer U-Form und sehen sich dabei an. Das ist für einige auch ein bisschen unangenehm. Ständig geht durch euren Kopf, muss man gleich irgendwas halb freiwillig tun, wird in die Mitte gerufen, passiert alles nicht. Ihr sitzt einfach nur anders. Wir sind in der Themenreihe ganz hier auf der Suche nach der Erfahrbarkeit Gottes, nach Formen von Spiritualität, die zu dir passen, die zu uns passen. Und das passt ja zu Pfingsten. Sabine hat schon gesagt, Spiritus, der Geist, Spiritualität. Also Pfingsten feiert die Wirklichkeit Gottes mitten unter uns. Das ist ja schon, wir glauben mit Pfingsten, dass Gott jetzt hier ist, weil wir hier sind. Ich lese Apostelgeschichte 2, diesen Text, der vom Pfingstfest erzählt. Als das Pfingstfest kam, der aufmerksame Leser merkt, das scheint ja keine christliche Sache zu sein, sondern das gab es wohl schon. Ja, es gab ein Fest. Als das Pfingstfest kam, waren wieder alle zusammen, die zu Jesus gehörten. Plötzlich kam vom Himmel her ein Rauschen, wie von einem starken Wind. Das Rauschen erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich aufhielten. Dann erschienen ihnen etwas wie züngelnde Flammen, die verteilten sich und ließen sich auf jedem einzelnen von ihnen nieder. Alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt. Sie begannen in fremden Sprachen zu reden, ganz so, wie der Geist es ihnen eingab. In Jerusalem lebten auch fromme Juden aus aller Welt, die sich hier niedergelassen hatten. Als das Rauschen einsetzte, strömten sie zusammen. Sie waren verstört, denn jeder hörte sie, damit sind jetzt die Leute gemeint, die da zusammen sind, in seiner eigenen Sprache reden. Erstaunt und verwundert sagten sie, sind das nicht alles Leute aus Galiläa, die hier reden? Wie kommt es, dass jeder von uns sie in seiner Muttersprache reden hört? Ich sitze in einer kleinen Runde von Menschen, also deutlich kleiner als diese hier, und alle schauen mich aufmerksam an. Ich kenne diese Menschen kaum. Aber ich weiß, das hier ist vertraulich. So, ich bin jetzt dran und habe Zeit zu erzählen von meiner Sache. Versprochen ist, die Leute werden nicht bewerten, ob das schlau ist, was ich da sage, oder ob ich wohl ein bisschen komisch bin, wenn ich das da sage. Versprochen ist auch, sie werden mich reden lassen, eine bestimmte Zeit, sie hören mir zu. Und wenn mir die Worte fehlen, dann werden sie nicht komisch reagieren, sondern einfach warten, bis ich sie gefunden habe. Ich bin nicht ganz sicher, ob sie mich verstehen werden, weil ich kann zwar gut reden, aber das ist ja eine Sache, viel zu reden, oder eine andere Sache ist, etwas so zu sagen, dass es die anderen auch verstanden haben. Und obwohl mir das versprochen wird, denke ich, hoffentlich wirkt es nicht komisch. Hoffentlich ist da irgendeine Verbindung zwischen mir und den anderen. Hoffentlich ist da irgendwie sowas wie eine Resonanz, was ich sagen möchte und was bei denen ankommt. So, haltet mal diese Situation im Kopf fest. Wir suchen in dieser Themenreihe nach Resonanzmöglichkeiten, allerdings nicht mit Menschen, sondern mit Gott. So, das würde man ja Spiritualität nennen, irgendwie Resonanz zwischen uns und Gott. Und wir tun das im Bewusstsein, also diese Suche, dass das für uns, oder sagen wir mal für viele hier, eine echte Suche ist. Also wir tun nicht nur so, als ob wir suchen und wissen eigentlich schon, was wir finden. Also, ich glaube, einige sagen, ja, ich suche da eigentlich wieder was. So. Leute, die lang religiös sind, die vielleicht auch mal wussten, wo sie das gefunden haben. Oder auch Leute, die sagen, weiß ich noch gar nicht so genau, ob ich so religiös bin, aber gut, vielleicht. Wir suchen nach Formen der Spiritualität und wir ahnen, dass wir nicht die Ersten sind, die das tun. Also suchen wir durchaus bei alten Wegen, wie man das machte. So. Spiritualität ist allerdings kein altes Wort, das ist ein modernes Wort. Letztes Jahrhundert, glaube ich, hat das irgendwie jemand entwickelt. Und es ist auch ein ziemlich unscharfes Wort, was genau das ist. Irgendwie steht es für die Erfahrung mit der Berührung mit dem Transzendenten, denn Spiritualität würden nicht nur Leute sagen, die das da drüben Gott nennen, sondern irgendwie das eine Erfahrung, eine Berührung damit. Und es ist gleichzeitig irgendwie auch ein Wort, was irgendwie beschreibt, was denn die eigene Weise ist, das mit dem in Kontakt zu kommen, also was meine Form von Spiritualität ist, wie ich mich dem Göttlichen zuwende. Also was mache ich da konkret, wenn ich Gott treffen will? Spiritualität versucht, im Normalen das Heilige zu erleben. Also man tut ja in der Regel was relativ Normales so und erhofft sich aber darin, das Heilige zu entdecken. Also normal ist zum Beispiel, man hört oder macht Musik. Aber das wird jetzt zum Lob oder zum Gebet oder zur Klage. Oder man redet, reden tun wir viel, aber in der Spiritualität würde man sagen, ich rede, aber es ist ein Gebet. Oder ich gehe von A nach B, das ist was ganz Normales, jetzt wird es zum Pilgern. Oder ich lese und jetzt werden es mir Worte Gottes. So, heute geht es um etwas, was noch normaler ist als die Dinge, die ich gesagt habe, weil du könntest ja sagen, ja, normal, wir singen, aber wir singen natürlich ganz bestimmte Lieder. Oder wir lesen, aber wir lesen ja einen bestimmten Text. So. Heute geht es tatsächlich um eine Form von Spiritualität, die sehr, sehr gewöhnlich ist. Und ich finde, das Gewöhnliche eigentlich auch nicht verlässt und im Gewöhnlichen jetzt was anderes tut als normal. Also, als ich das wusste, um was es heute geht, habe ich zuerst gedacht, naja, das ist ja keine Form der Gotteserfahrung, worüber du heute reden wirst. Das ist ja keine Form der Das ist ja eher der Rahmen, in dem man dann eine machen kann. Also ich rede von Gemeinschaft, von der Begegnung mit anderen. Und ich dachte, das ist doch noch nicht die Gottesbegegnung, sondern ja, klar, Religion macht man oft gemeinsam. So, also man feiert einen Gottesdienst, das ist das Spirituelle, und das tut man halt gemeinsam. Oder man singt gemeinsam, oder man pilgert mit anderen, oder man betet zusammen. So, aber die Gemeinschaft selbst ist doch noch nicht das Eigentliche. Du erlebst ja auch nicht Fußball, indem du zu einer Mannschaft gehörst, sondern eigentlich erst, wenn du auf den Platz gehst und spielst. So, da musst du in der Mannschaft sein, ja, aber erst das Spiel ist doch dann der Fußball. Heute werde ich tatsächlich mit diesem Text sagen, Resonanz mit einem Menschen kann schon die Resonanz mit Gott sein. In der Resonanz mit einem Menschen kannst du mit Gott Resonanz finden. Und mir leuchtete das dann im Nachdenken schon auch ein, als ich darüber nachdachte, naja, Zusammensein an sich ist ja schon ein tief, tief menschliches Bedürfnis. Tiefer als Singen oder Reden. Schon das Baby sehnt sich danach. Also das gehört tief zu unserem Menschen. Wir wollen nicht allein sein. Und auch wenn du Mensch bist, der sagt, oh, ich bin schon mal ganz gern allein. Ja, natürlich. Aber jeder, ob er da ein großes Bedürfnis hat, mit 100 Leuten zusammen zu sein oder lieber mal gerne für sich auch ist, jeder will irgendwie irgendwo dazugehören, irgendwie verbunden sein, irgendwie gehört werden, geschätzt werden oder, das wäre dann vielleicht das Maximale, geliebt werden. Und Evolutionsbiologen sagen, wahrscheinlich ist das sogar unser großer Vorteil oder dass wir uns sozusagen global zu der führenden Spezies irgendwie da hervorgearbeitet haben. Wir sind teamfähig. So, wir müssen es auch sein, sonst würden wir es nicht schaffen gegen die anderen. Team Spirit können wir. Wir können im Team das Leben meistern. Das ist tief menschlich. Und Pfingsten 25 will dir vielleicht ja diese Idee ins Leben setzen, such Gott mal, du kannst es an verschiedenen Formen suchen, aber eine wäre, such doch Gott mal in der Begegnung mit Menschen. Also nicht nur mit anderen zusammen Gott suchen, sondern im anderen. Und Obacht, wenn das ein ernsthafter Gedanke ist, dann muss das auch funktionieren in Gemeinschaften in all ihrer Gebrochenheit oder mit Menschen in all ihrer Zerrissenheit. Also das kann nicht nur dann funktionieren, wenn du einen ganz besonders netten Menschen triffst. Dann siehst du in dem Gott oder eine ganz besondere heilige Gemeinschaft erlebst. Dann, so, weil dann, also wenn das so ist, also die nettesten Leute, wenn ihr schon länger über die Welt lauft, habt ihr das bemerkt, selbst die nettesten Leute, es ist nie unschwierig, egal mit wem. Irgendwas ist immer, so könnte man vielleicht sagen. Weil jede und jeder von uns irgendwie einen eigenen Kampf kämpft, sogar der Mensch, den du geheiratet hast. Und so sind wir für uns ein Segen und irgendwie auch anstrengend. Und die göttliche Schönheit von Gemeinschaft, wenn die denn zu finden ist, dann muss die zu finden sein im Zusammensein mit ganz normalen, freundlichen, nervigen, überraschend netten, überraschend unnetten, bösen, guten Leuten. Weil sonst finden wir sie nie. Zumindest nicht in Gemeinschaft. Okay, jetzt schauen wir diesen Text an. Vom Pfingstfest, es geht ja so los. Das sind drei Schritte, die ich sagen will, drei Dinge. Das erste, da sind ja ein paar Leute zusammen, die ehemaligen Schülerinnen und Schüler von Jesus. Und wenn man sich da so reinversetzt, die haben den kürzlich verloren. Und dann auf einmal war er wieder unter ihnen. Und jetzt ist er aber auch irgendwie nicht mehr da. Ich habe jetzt das mal bewusst so nebulös gesagt, weil man sich kaum vorstellen kann, wie war das wohl? Wie muss sich das angefühlt haben? Da stirbt einer, aufersteht und dann ist er weg. So, aber was sie jetzt machen ist, sie kommen einfach zusammen. Offensichtlich ständig oder oft. So, die können nicht mehr allein sein. Warum? Weil sie was erlebt haben, was sie verbindet. Sonst verbindet die vielleicht nicht so viel. Das war ja schon im engeren Schülerkreis Jesu so, dass da Leute miteinander unterwegs waren, die hätten sonst nicht viel aneinander gefunden. Und dieser erste Gedanke ist ziemlich bedeutend für christliche Gemeinschaft, dass es dieser Christus ist, der uns verbindet. Ich ahne, dass das wie ein sehr langweiliger Theologensatz klingt, ne? Jesus Christus stiftet christliche Gemeinschaft, da denkst du schon, ja, gut. So, aber das ist wichtig und das lebt, wenn man es erlebt. Das ist ein sehr lebendiger Satz. Nee, der Satz ist nicht lebendig, aber die Wahrheit dahinter ist, die Wirklichkeit ist lebendig. Also ich versuche es mal erst aus der negativen Sicht zu beschreiben. Gemeinschaften, die durch Sympathie verbunden sind. Also das ist super wertvoll. Freundschaft zum Beispiel. Glücklich, wer eine hat. Das ist aber nicht ganz das, was hier gemeint ist. Oder Gemeinschaft, die soziologisch verbunden ist. Super wertvoll. Eine Jugendgruppe. Brauchst du deine Homies irgendwie. Schwierig ohne. Gemeinschaft können auch durch Verwandtschaft verbunden sein. Oh, das ist schon nicht immer ganz so doll. Aber auf der anderen Seite, Familie ist uns sehr, sehr wertvoll. So. Gemeinschaften können dann auch verbunden sein durch gemeinsamen Sport oder manchmal sogar durch gemeinsamen Humor oder durch ein politisches Ziel oder durch ein Unternehmen, in dem ihr arbeitet oder so. Das alles kann ja Gemeinschaft bilden und konstituieren. Und das alles gibt es in Kirche auch, in christlicher Gemeinschaft. Das ist auch toll, wenn man in der Kirche Freunde findet oder wenn man die gleiche Musik liebt. Und es ist ja echt schwierig, wenn die da immer Musik machen, wo du denkst, boah. Oder eine gleiche Vision und so. Nur Gemeinschaft, wie sie hier gemeint ist, ist nochmal was anderes. Also Gemeinschaft, weil Christus diese Gemeinschaft verbindet. Das ist nochmal was anderes. Und manchmal verwechseln wir das. Wir feiern dann die Erfahrung einer Gruppe, irgendwie, die macht eine Erfahrung, die feiern wir als besonders geistlich. Dabei passte es einfach soziologisch sehr gut. So. Und ich finde, das darf man auch nicht so gut auseinanderhalten können. Das darf sich auch vermischen. Das muss man nicht scharf auseinanderhalten. Also man darf mit Freunden zusammen eine spirituelle Erfahrung machen. Natürlich. So. Aber wenn Freundschaft oder der gemeinsame Musikgeschmack oder so, wenn das das Fundament ist, dann ist das sehr wackelig, denn wir verlieren die spirituelle Gemeinschaft genau in dem Moment, wo die menschliche Verbindung dann bröckelt. Also wenn meine Freunde die Gemeinschaft verlassen, dann bedeutet sie mir auch nicht mehr viel. Das finde ich auch völlig normal. Aber versteht ihr, verbunden in Christus ist nochmal was anderes. Und ich würde fast sagen, es ist nicht unbedingt was Schöneres, aber was Außergewöhnlicheres. Und vielleicht, wenn ihr euch jetzt hier umschaut, die Leute, die, manche von euch sind eure Freunde oder ihr kennt hier gar niemanden, das kann auch sein. Euch und die anderen verbindet vielleicht nicht so viel. Vielleicht, ihr fahrt nicht gemeinsam in Urlaub, ja. So, was uns verbindet, und das ist eigentlich das Tiefere, wir kennen dieselbe Person. Oder vielleicht sagen wir, ich suche zumindest nach der gleichen Person. Ich suche bei der gleichen Person, Christus meine ich, nach Sinn. Uns inspiriert das gleiche Leben. Manchmal denken wir sehr verschieden darüber, aber uns inspiriert das gleiche Leben. Wir hoffen auf die gleiche Geschichte. Das ist eine andere Art von Verbindung. Ich will nicht unbedingt sagen, dass die enger ist, aber die ist anders, besonderer. Wenn ich mich in die Leute versuche reinzudenken damals, die diesen Christus, diesen Jesus, diesen Handwerker verloren haben, dann wiedergesehen, dann irgendwie weggegangen, nicht mehr leiblich da. Diese Leute kommen zusammen und ihr Gefühl ist, wenn ich die da treffe, die anderen, dann erinnern sie mich an Jesus von Nazareth. Dann sehe ich den in ihnen, den treffe ich in ihnen wieder. Darum zieht es mich zu denen, weil die den auch kennen. Und wieder ins Heute, darum tut es ja manchmal weh, wenn zum Beispiel deine Kinder, die sind jetzt langsam größer geworden und jetzt verlassen die Kirche oder Gemeinde, in der du bist und die du magst. So. Das tut dir ja nicht deshalb weh, weil du jetzt den Kontakt zu deinen Kindern verlierst, die sind ja noch da. Aber irgendwie finden sie Gott offensichtlich nicht mehr da, wo du ihn findest. Das ist irgendwie schmerzhaft. Ich glaube, es ist auch ganz normal. Vielleicht ist es sogar gesund. Aber es ist trotzdem ein bisschen weh. Und zwar nicht, weil wir die Leute verlieren, sondern weil wir Gott nicht mehr am selben Ort verlieren. Also, Christus stiftet die Gemeinschaft. Sich das bewusst zu machen, das kann ein bisschen vor Enttäuschung bewahren, weil man findet nicht immer in der Kirche Freunde. Und wenn man nur deshalb da ist, dann kann das enttäuschend sein. Oder wenn man gar Familie sucht oder eine Aufgabe sucht. Man kann das da alles finden, wenn man Glück hat. Aber das Gute ist, du kannst hier viel mehr finden. Nämlich den auferstandenen Christus. Und ich glaube, manchmal sogar in dem Gefühl der Verbundenheit mit jemand, der gar nicht so nah ist, der gar nicht so denkt wie du, in dem vielleicht Fremden. Denn darum geht es ja in dieser Geschichte hier. Wir gehen jetzt weiter. Da geschieht in dieser Gruppe an Pfingsten ja etwas sehr Seltsames. So eine Geräuscherfahrung, Wind und so, Rauschen und Licht, Flammen, etwas wie Feuerzungen oder so. Also man kann jetzt mal vielleicht sagen, da kommt so eine bewegende Dynamik plötzlich rein und die kommt von außen rein und da leuchtet etwas über in jedem Einzelnen. Jetzt könnte man fragen, ja, wie deuten wir denn das jetzt hier, was hier passiert ist? Ich habe gedacht, wir deuten es am besten gar nicht. Also sicher ist, hier geschieht etwas, was mehr ist, als was noch so religiöse Leute herbeizelebrieren können. So. Zumindest will uns der Text das Glauben machen. Und ich würde sagen, ja, dann glauben wir es ihm doch einfach so. Was wir wahrscheinlich verstehen können oder was wir verstehen können, ohne dass wir genau verstehen, was passiert denn da, ist, jeder Einzelne wird einbezogen. Ich würde sogar sagen, so empfinde ich das, jede und jeder Einzelne wird hier gewürdigt. Also da kam ja nicht einfach Licht über sie, sondern auf jeden Einzelnen. Finde ich sehr schön. Jeder leuchtet individuell auf. Am vergangenen Donnerstag saßen Christen verschiedener Denominationen zusammen und Konfessionen und katholisch, neuapostolisch, freikirchlich, orthodox. Und wir haben versucht nachzuvollziehen, was Christen der Spätantike versucht haben zu denken. Anlässlich eines Jubiläums und tatsächlich, als ich da in die Runde gefragt habe, mich würde mal interessieren, wer außer unserer Runde überhaupt von dem Jubiläum weiß. Und jetzt dachte ich, ich frage mal hier, wer weiß, was vor 1700, welches 1700-jährige Jubiläum wir feiern, wir Christen? Weiß das jemand hier? Gar niemand? Glaubensbekenntnis von Nicäa, habt ihr das mal gehört? Ja. Also das soll jetzt kein Bloßstellen sein. Ich weiß nur davon, weil ich Pastor bin oder in der Ökumene aktiv. Sonst wüsste ich das auch nicht. Vor 1700 Jahren ist tatsächlich das erste gemeinsame christliche Glaubensbekenntnis. Konstantin und so hat da mitgemacht. Also nicht bei dem Glaubensbekenntnis, aber der hat gesagt, einigt euch mal. Und wie auch immer. Und wir haben versucht, das nachzuvollziehen, was die damals gedacht haben. Nämlich, dass Gott einer ist und drei. Und einer und aber drei. Und das haben die gut gemacht, weil sie einfach gesagt haben, das, vielleicht sage ich das zu versimpelt, aber wir halten einfach beide Aussagen fest. Wir lassen keine los. Es ist nur einer, es sind drei. Drei Personen, aber nur eine. Aber so. Und die entwickelten also diese wunderschöne, paradoxe, geheimnisvolle Idee der Dreieinigkeit. Und jetzt nicht auf diesem Konzil da selbst, sondern überhaupt in der Antike hat man dann versucht, das mit Bildern zu sagen. Was ist denn das? Wie können wir das denn sagen, dass man so ein bisschen, weil verstandesmäßig geht's nicht so richtig. Und dann sagte man zum Beispiel, jetzt ist es wie eine Flamme. So. Und die spendet, das ist eine Flamme, aber sie spendet Wärme und Licht. Also sie ist Wärme und sie ist Licht. Sie ist beides, aber eins. Oder man sagte, es ist wie ein Tanz. Drei tanzen, Vater, Sohn, Heiliger Geist, die tanzen. Und es sind drei, aber die tanzen in einer ewigen Bewegung umeinander. Oder die Liebe, Gottes Wesen ist die Liebe. Wir sagen ja nicht, dass Gott liebt, so wie er auch mal wütend ist. Nee, wir sagen, er ist Liebe, der kann nicht anders. Das ist sein Wesen, aber Liebe braucht Gegenüber. Also kann man irgendwie Gott denken, der letzte eine, ist in sich selbst Gemeinschaft. Der ist in sich selbst nicht allein. So, und Pfingsten feiert jetzt diese Erfahrung, deswegen habe ich jetzt den Anlauf genommen, dass der Mensch, diese Leute, die da zusammensitzen, ihr, die hier sitzt, und zwar jeder Einzelne, sozusagen in diesen Tanz rein verwirbelt wird von Gott, wenn man das Rauschen mal so, oder von dieser Flamme berührt wird und ein Schimmer des Lichtes bleibt bei jedem Einzelnen. Ich habe überlegt, also ich finde das Wort angezündet immer so ein bisschen unangenehm im Blick auf Menschen. Also da werden Menschen angezündet. Nee, aber ja, irgendwie, da leuchtet etwas. So. An Pfingsten könnte man jetzt sagen, merken wir die Liebe Gottes, dieses Wesen, das gilt ja nicht nur so der Welt, das liebt ja mich. Ich bin da mit reingesaugt in diese Liebe. Das bedeutet jetzt für unsere Frage nach Spiritualität, du siehst in der christlichen Gemeinschaft einzelne Leute, die mögen dir sympathisch sein oder nicht, die mögen die Welt so ähnlich sehen wie du oder ein bisschen anders, die mögen vielleicht Dinge, die du gar nicht magst, vielleicht mögen die Schlager oder CSU oder Haustiere. So, und jetzt fragst du dich schon, warum diese Reihenfolge, was hat das denn miteinander, ich mag das und das, aber ja, genau, und andere nicht. Die machen dir gute Laune, wenn du so triffst oder sie ziehen dich runter. Weil sie sind immer so traurig oder die sind so laut oder sie sind so beunruhigend leise. Die sind vielleicht anders, sehr anders, aber in ihnen allen leuchtet Gott. Die sind nicht erleuchtet, das will ich damit nicht sagen, manchmal gar nicht, du ja auch nicht. Aber in jedem hier glimmt etwas vom Geist Gottes. Oder Gott tanzt mit jedem hier einen Tanz. Und deshalb birgt die Gemeinschaft an sich die Chance, Gott zu treffen. Also Pfingsten sagt dir sozusagen, schau mal hin, kannst du das Licht sehen beim anderen? Und wenn du es siehst im anderen, dann siehst du mein Licht. Du kannst im anderen mich treffen. Und ich habe so ein bisschen überlegt, letzte zwei Wochen ungefähr. Und ich habe gedacht, ja, ich habe das Licht bei anderen gesehen. Also ich habe es zum Beispiel in der flammenden Rede einer jungen Frau gesehen, die erklärte, was ihre griechisch-orthodoxe Tradition für sie bedeutet und warum sie dieses alte Glaubensbekenntnis, wo viele in der Runde sagten, schon mal von gehört, jeden Morgen betet. Und was das für sie bedeutet, das hat sie mit so einer Leidenschaft, dass man dachte, das muss was Gutes sein. Also das... Da habe ich das Gefühl gehabt, ich habe das Licht gesehen. Oder Ich sah es in den traurig, müden, milden, milde ist das richtige Wort, Augen eines Vaters, der seine Tochter verloren hat. Und ich würde mal sagen, der Gott nicht verstehend liebt. Ich hätte ihm vielleicht sagen sollen, aber ich dachte, in dem kann man ja Gott sehen. Oder ich habe das Licht gesehen in einer Frau, die einen 6-jährigen Jungen auf ihren Schoß krabbeln lässt, nicht ihr eigenes Kind, der seine tote Mutter vermisst und menschliche Nähe sucht. Und das sehr auffällig ständig tat. Menschen auf den Schoß krabbeln, aber die nahm den da so in den Arm. Oder du siehst es in jemand, der eine Gemeinheit erträgt. Oder du siehst es in jemand, der überlegt oder dem auffällt, dass er unfair zu jemand anderem war. Oder ich habe es gesehen in jemand, der gesagt hat, willst du mitspielen? So, also wenn du glaubst, dass das Licht im anderen ist, dann kannst du es fast überall sehen oder sehr oft jedenfalls. So, und ich habe beim Nachdenken schon gedacht, ich sehe es offensichtlich im Moment, ich weiß nicht, ob das auch mal anders wird wieder, aber besonders da leuchten, wo irgendwas gebrochen ist, wo irgendwie Risse sind, da fällt es mir im Moment stärker auf. Wo vielleicht die Risse in einem Leben das Licht durchlassen. So, und jetzt das Dritte. Also, du kannst Gottes Licht im anderen sehen. Das Dritte, dann geschieht ja eigentlich erst das, was hier das Wunder ist, ne? Und in diesem Wunder erfahren die Menschen, gerade Menschen, die gar nicht dazugehören, Gottes Gegenwart. Und ich dachte, das ist vielleicht ein Wunder, dieses Wunder, was hier passiert, was nur Gemeinschaft kann. Also, was Musik nicht kann, was Gebete nicht können, was das Lesen in Heiliger Schrift nicht kann oder so. Es ist das Wunder des Verstehens, also des Einanderverstehens. Leute sprechen hier auf einmal eine Sprache, die sie nicht gelernt haben, und Menschen hören Leute in einer Sprache sprechen, wo eigentlich sie eine Sprachbarriere trennt. Und sie, die hören, wissen, was die meinen, als die was sagen. Auch das, wie soll man sich das jetzt vorstellen? Vielleicht kann man sagen, ohne es verstehen zu wollen, was da passiert, es entsteht ein Verstehen auf einer Ebene, die nicht einfach nur kognitiv ist. Ich habe sachlich begriffen, was du meinst, sondern irgendwie tiefer. Du wirst gehört oder du wirst verstanden oder du hörst zu und du verstehst, was da jemand fühlt oder sagt. Und wenn man jetzt den Text hier ernst nimmt, nicht so sehr deinesgleichen, also Leute, die sowieso so fühlen oder so denken wie die, sondern die ganz anderen, die ganz anderen. Und ich würde schon sagen, wo das passiert, dass eine Verstehensbrücke geschieht zwischen mir und dem ganz anderen, da geschieht ein Wunder. Das ist ein heiliger Moment, da leuchtet Gott, da tanzt die Dreieinigkeit, da atmet der Atem Gottes. Und in unserer Welt ist es ja jetzt nicht so schwer, die Brücke zu schlagen, dass wir ja genau daran leiden, dass das so selten oder immer seltener klappt. Also wir leiden daran an Zersplitterung, an Aufspaltung, an Abspaltung, an Entfremdung, an Ausgrenzung, an Abgrenzen auf allen Ebenen, so auf vielen Ebenen, sagen wir mal. Es ist wie so ein böser Fluch, dass wir immer mehr Menschen zu benennen wissen, wo wir sagen, ja, die, boah, mit denen ist schwer. Wie kann man so denken wie die? Das geht leider nicht, das geht gar überhaupt nicht. Verstehe ich eigentlich überhaupt nicht. Und das tut irgendwie weh, aber wir können uns auch nicht so richtig dagegen wehren. Und es macht uns auch irgendwie Sorgen. Und wir erleben, dass sogar wieder gestorben wird an diesen Rissen. So in Kriegen oder an Religionen oder an Weltanschauungen, an Nichtverstehen. Ist komisch, ne? Nie zuvor war die Welt so vernetzt wie heute und so. Und gleichzeitig auch so getrennt irgendwie. Oder so viele so einsam, obwohl sie so vernetzt sind. Und heilige Erfahrungen, vielleicht könnten wir das besonders verstehen heute, heilige Erfahrungen sind tatsächlich, wenn das überbrückt wird. So, wenn einer den ganz anderen versteht. Vielleicht nicht logisch, aber vielleicht irgendwie tiefer. Weil man das Licht im anderen sieht. Also nicht, dass man sich versteht, weil man das Licht im anderen sieht, sondern man versteht sich und darin leuchtet dieses Licht auf und es wird einem zu einem heiligen Moment. Und jetzt habe ich gedacht, zum Schluss versuche ich das ganz einfach zu machen oder einen Vorschlag zu machen, wie das ganz einfach vielleicht, wir können dieses Wunder nicht machen, aber wie man vielleicht einen Rahmen schaffen könnte, um diesem Wunder eine Chance zu geben, dass es sich tatsächlich mal ereignet, dieses Verstehenswunder. Und deswegen habe ich vorhin so angefangen, dass ich erzählt habe aus diesem Kreis, in dem ich sitze und die Leute mich anschauen und ich erzählen darf und die hören mir zu. Das war eine Supervisionsgruppe. Wer Supervision kennt, weiß, ah ja, da macht man das so. Ja. Manche von euch wissen, dass City Church gerade den LUV-Workshop durchführt. Da schaut man sich gemeinsam in einer etwas größeren Gruppe, aber so ähnlich, aber jedenfalls man schaut sich gemeinsam die Lebensgeschichte an und versucht darin irgendwie etwas Heiliges zu entdecken. So. Und das zentrale Tool ist tatsächlich das Zuhören. Wird am Anfang sehr deutlich gesagt und erklärt und so. Schlicht das Zuhören als mächtiges Tool. Und jetzt ergänze ich mal, um diesem Wunder einen Raum zu geben. Das wäre also mein Lifehack für das Pfingstwunder, hör einem Menschen zu. Der LUV-Workshop sagt es so, da wird irgendjemand zitiert, ich habe vergessen, wer diese Person ist. Ich wusste es auch nicht, ich kannte sie gar nicht, ehrlich gesagt. Aber sie hat gesagt, die grundlegendste und wirkungsvollste Art, sich mit einer anderen Person zu verbinden, ist das Zuhören. Einfach zuhören. Vielleicht ist das Wichtigste, was wir einander je geben, unsere Aufmerksamkeit. Und in diesem Workshop wird man am Anfang gefragt, ob man das Glück kennt, wie das ist, wenn ein Mensch mir aufmerksam zuhört. Und ich ganz sicher bin, er oder sie wird mich nicht unterbrechen, er oder sie wird auch nicht bewerten und die Stirn runzeln irgendwann zwischendrin oder lachen oder und auch wenn ich zu Ende erklärt habe, oder wird die Person nicht versuchen, mir zu erklären, wo ich vielleicht was ein bisschen anders sehen könnte oder so, sondern sie wird nicht aber sagen, sie hört einfach aufmerksam zu. Und wenn ich schweige, dann wird er oder sie einfach aufmerksam mitschweigen. Man hat da immer so 4-5 Minuten und wenn die Person, die redet, nach 2 Minuten schweigt, weil die Gedanken vielleicht wegwandern, dann gibt dir das Gegenüber die Sicherheit, ich werde noch da sein, wenn deine Gedanken wieder zurückkommen und du wieder was sagen möchtest. Bis dahin, es ist deine, ich bin aufmerksam und höre dir zu. Und tatsächlich glaube ich, da liegt ein Riesenwert, wenn wir das können wir nicht ständig tun, wenn es Räume dafür gäbe, das ab und zu machen, einem Menschen so zuhören. Das wäre vielleicht so ein Raum für so ein Wunder, für das Wunder des Verstehens, des Verstandenwerdens, gerade weil wir danach nicht bewerten, ob das oder was da jemand gesagt hat, Sinn macht, gut ist. Vielleicht könnte das klappen sogar zwischen Leuten, die sehr verschieden sind, die sich auf der Logik gar nicht begegnen würden. Das wäre vielleicht eine Form der spirituellen Gemeinschaft, Kraft von Gemeinschaft. Und jetzt können wir wenig dafür tun, dass uns jemand so zuhört. Du kannst nichts machen, dass man dir so zuhört. Du kannst eigentlich nur was machen, dass du anderen so zuhörst. Und vielleicht hast du Glück, zu einer Gemeinschaft zu gehören, wo das viele tun. Dann kommst du auch mal in den Genuss. Zumindest mal immer wieder. Vielleicht braucht es dafür auch einen Rahmen. Ich weiß jetzt auch nicht genau welchen. Aber ich habe gedacht, ich schubse euch ein bisschen und auch mich selbst, weil ich bin von Haus aus ein eher schlechter Zuhörer. Wissen die, die mich kennen. Also wollte ich uns alle mal schubsen, hör mal zu. Vor allen Dingen auch denen, nicht vielleicht vor allen Dingen, aber auch denen, die du gar nicht so leicht verstehst. Du machst Menschen auf jeden Fall ein Geschenk damit. Und ab und an entdeckst du im anderen möglicherweise diese Flamme, die ganz anders, aber auch im anderen brennt. Und es könnte ein Wunder geschehen, dass nämlich die Verbindung zwischen dir und der oder dem, dass du merkst, das verbindet mich ja mit Gott.
Mehr Infos zu dem, wer wir sind und was wir machen, kannst du unter citychurch.de nachlesen. Wenn du uns unterstützen willst, und wir brauchen Unterstützung, findest du Informationen dazu in den Shownotes oder unter citychurch.de/spenden. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.